Ride with Passion, der Rennrad-Talk. Menschen, Leidenschaften, Geschichten und Musik.
Alban Ecker, Produktion und Thomas Buck, Moderation, begrüßen euch zu einer neuen Episode unseres Ride with Passion Podcasts. Die Welt und das Leben aus der Perspektive des Rennradlenkers. Unser heutiger Gast hier im Ride with Passion Hub am Hauptfrachtenbahnhof in Innsbruck, Gerrit Glomser. Gerrit war sicherlich einer der talentiertesten Radsportler Österreichs. Er hat als U23-Fahrer nicht nur den österreichischen Meistertitel erringen können, er wurde auch Dritter bei den Europameisterschaften, Dritter bei den Weltmeisterschaften, jeweils in der U23-Kategorie. Er hat 2002 und 2003 die Österreich-Radrundfahrt gewonnen, wurde 2005 österreichischer Meister, 2008 Glocknerkönig, mit der, zumindest unseren Recherchen nach, nach wie vor schnellsten Auffahrtszeit, 47 Minuten und 18 Sekunden. Er war Profi unter anderem bei Saeco und Lampre, zwei ehemaligen großen und bekannten Profimannschaften. Er ist alle drei Grand Tours gefahren, sprich die Tour de France, den Giro d'Italia und die Vuelta España. Er ist die Tour de Suisse gefahren und eigentlich alle anderen großen Radrennen des Profiradsports. Aber er hat auch immer wieder so kleine Abzweigungen genommen in den nicht unbedingt professionellen Radsport. 2001 Sieger des Race Across the Alps, eines Ausdauerrennens über, glaube ich, 540 Kilometer. Er ist den Ötztaler gefahren, eigentlich als erklärter Favorit, nur hat er seine Brillen oder seine Augen falsch kalibriert, also er hat nicht den Zielstrich richtig wahrgenommen und eigentlich relativ passiv einen sicher geglaubten Sieg in Sölden verschenkt. Und er hat sehr viele Radabenteuer unternommen, über die wir uns heute auch unterhalten werden. Lieber Gerrit, herzlich willkommen in unserer Sendung.
Ein wunderschönes Hallo.
Danke dir. Bevor wir in dieses Radabenteuer einsteigen, lass uns so beginnen, nicht mit dem Gerrit Glomser, sondern mit dem Gerrit. Also in dem schönen Vornamen Gerrit versteckt sich da das R für Luft. Wir sitzen hier in unserem Ride with Passion Hub auf der Rückseite des Innsbrucker Hauptbahnhofes und vor unserem Hub steht eine alte Gondel, man jetzt wirklich alt, so Skifahren wie damals in den guten alten Zeiten, eine Seilbahngondel. Und in dieser Seilbahngondel hast du die letzten beiden Tage Tests unternommen mit deinem Unternehmen Gerrit. Was steckt da dahinter und was ist in dieser Gondel die letzten beiden Tage und überhaupt passiert?
Die Geschichte hat sich entwickelt aus dem Radsport heraus. Und wenn ich kurz ausholen darf, mittlerweile ja generell im Spitzensport, es geht ja nichts mehr an Höhentraining vorbei. Höhentraining, ich bin 1991 dazu gekommen, nicht wissend damals als 16-Jähriger, was das überhaupt heißt, was das bewirken kann oder wie der Schuss vielleicht nach hinten losgeht. Einfach weil ich einen Schulaustausch ja in Amerika machen durfte. Und jetzt komme ich zurück zu den Gondeln. Man kann terrestrisch Höhentraining machen oder ja, in der Gondel oder andernorts Höhe simulieren. Das Ganze hat sich natürlich dann immer verfeinert vom System her. Für mich war immer interessant, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, vorab eines Höhentrainings festzustellen, wie jemand auf Höhe reagiert? Mir war relativ schnell klar, über die Zeit, über die Monate, über die Jahre der Betreuung von Kunden, dass jeder unterschiedlich reagiert, aber passiv gemessen, dass sämtliche Werte sehr kippelig sind. Aber stabil sind Daten dann und der Leistung. Und daher bin ich halt auf die Protokolle gekommen, die ich vor 5 Jahren entwickelt habe und erstmals angewendet, die wir jetzt gemeinsam mit dem Team durchgeführt haben Und dieses Ding steht da unten vor der Tür und da haben wir jetzt brav getestet.
Also um da nochmals nachzufragen und auch zu präzisieren, einer der Hauptgründe dieses Systems ist festzustellen, ob für einen Athleten, in dem Fall für einen Radsportler, Höhentraining überhaupt Sinn macht, oder? Du kannst anhand dieser Tests auf verschiedenen Meereshöhen dem Athleten sagen, du wärst also ein geeigneter Athlet für Höhentraining, du würdest auf dieses Training ansprechen, oder du kannst ja jemandem sagen, lass das lieber bleiben, trainier normal weiter.
Ich habe damals als Profi, ich habe Zeit gehabt, mich zu entwickeln. Dauert alles natürlich, ja. Ich glaube, ich habe 10 Jahre gebraucht, auch 3 Höhentrainingsblöcke pro Jahr, um das eigene Reaktionsmuster herauszufinden, aber diese Zeit mit all den Möglichkeiten messen zu können, sich zu verbessern, sei es über Ernährung oder was auch immer, der Athlet, der hat ja keine Zeit mehr, sich zu entwickeln. Man sieht ja in den Ausdauersportarten, dass die Jungs, die Mädels immer jünger werden und schon vorne international an der Spitze mitmischen. Also ist das ein adäquates Mittel, um dem Athleten Experimente quasi zu ersparen, damit er halt schnell auf den Punkt kommt. Und das mache ich seit 5 Jahren, ist für mich mittlerweile schon Routine. Und es freut mich, wenn Athleten diesen Service annehmen. Mir macht es Spaß, ich kann auf die Art und Weise ein bisschen was zurückgeben, das ja ich selbst als aktiver Athlet Sponsoring erfahren habe, weil sonst wäre aus mir genauso wenig geworden.
Du hast das jetzt angesprochen, die immer schneller verlaufende Entwicklung im Ausdauersport. Eine Entwicklung, die auch wir sehr intensiv und auch mit einer leichten Sorge verfolgen und beobachten. Wie siehst du denn diese Entwicklung, dass jetzt gerade im Radsport, einem vielleicht dem härtesten Ausdauersport schlechthin, die Profiathleten immer jünger werden und Leute, die gut oder sehr gut im Juniorenbereich gefahren sind, dann automatisch mit einem Profivertrag in einem World Tour Team ausgestattet werden?
Die Entwicklung, ich will nicht sagen, dass sie erschreckend ist, ich glaube, sie ist ganz normal. Da gibt es ja ein paar clevere Köpfe, die halt sich andernorts auch diverse Ideen bedienen. Im Fußball, wenn wir da einen Blick hinwerfen, ist ja das Scouting ganz normal. Die Entwicklung, die war im Radsport halt eine andere. Radsport war bis dato sehr, ist es immer noch, ja, sehr konservativ, meines Erachtens. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis halt einer smart genug ist und sagt, naja, machen wir halt das Scouting im Radsport genauso. Und das ist das, was jetzt halt seit ein paar Jahren Einzug hält, auch in den Radsport, dass es gezielt, ich sage einfach einmal, dass auf die Jugend, auf den Nachwuchs geschaut wird, wer ist der Beste und dass man sie halt dann rechtzeitig fischt.
Gehen wir nochmal zurück zu dieser besagten Gondel. Von welcher Bergbahn hast du die erworben? Sie schaut ja wirklich sehr nostalgisch aus, aber fesch.
Aluminium aus den 80er Jahren, aus Tirol, Aachensee, Rofanbahn.
Von der Rofanbahn. Im Rot gehalten, schaut wirklich fesch aus. Jetzt stellt man in diesem Test fest, der Athlet würde auf Höhentraining ansprechen, dann muss ja der jetzt nicht unbedingt in die Höhe fahren, sprich in Tirol, ins Kühtai oder nach St. Moritz oder nach Livigno oder in die Sierra Nevada. Du würdest ja dem Athleten helfen, dieses Höhentraining auch beispielsweise im Burgenland durchführen zu können. Was gibt es da?
Was da gibt? Guten Wein.
Das auch, ja, und den Neusiedler See.
Genau.
Man könnte natürlich Bads verbinden, oder?
Ja.
Dein Equipment am Neusiedler See aufstellen und einen guten Wein trinken?
Da hätte kein Winzer erfreut, weil Alkohol in Höhe vertragt sich nicht sonderlich gut. Im Burgenland ist wie in Tirol oder sonst wo auf der Welt ja überall Sauerstoff vorhanden und ich kann halt mit den Systemen, die ich auch vermiete, gezielt so die Gase mischen, wie sie reizangepasst der Athlet braucht, um eben optimal sich vorbereiten zu können, um das Optimum aus dem Faktor Höhe herauszuziehen, sofern er halt eben auf Höhe anspricht. Und da gibt es die ganze Bandbreite von langsames Akklimatisieren, Leute, die überhaupt nicht auf Höhe reagieren, die können die 17 Jahre auf 3000 Meter legen und da wird nie ein Leistungsbenefit entstehen. Also da ist alles dabei.
Jetzt sollte man vielleicht die Geräte noch präzisieren, die du verleihst, damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas vorstellen können. Das sind ja keine Häuser, die du vermietest, oder? Sondern Kleinausgaben von Häusern.
Genau. Thomas, danke für die Nachfrage. Für mich ist das so eine Selbstverständlichkeit, dass ich dann hin und wieder vergiss,
ja, aber Dinge zu... Ja, aber vielleicht hört uns jemand zu, der, was vermietet der
Klopf? Was macht der Gerrit? Weil du gemeint hast, ich bin ein bunter Vogel und ich habe neben dem Profi-Radsport auch hin und wieder ein paar Schnapsideen verwirklicht.
Na, Schnapsideen, nein, haben wir nicht gesagt. Nein, nein.
So habe ich es interpretiert.
Abenteuer. Ja, keine Schnapsideen. Die werden ja durchaus Sinn gehabt haben für dich.
Ja, okay, absolut. Und es war so, 2004 auf 2005, ich wusste nicht, wie meine Karriere weitergehen würde. Und ich habe mir gedacht, bevor ich da jetzt zu Hause sitze und der Dinge harre, wie sie auf mich zukommen und ich den Kopf voll habe mit Gedanken, wie die Karriere weitergeht oder nicht, machst einfach ein Projekt und fährst halt mit einem guten Freund ins Hochplateau der Anden. Aber da muss ich mich natürlich irgendwie vorbereiten, weil auf 4000 Meter Leistung zu erbringen, ist nicht trivial. Ich habe den Martin Burtscher seinerzeit kontaktiert, weltweit anerkannter Höhenmediziner, und ihn gefragt, wie ich mich vorbereiten soll. Und die haben ja seinerzeit schon eine Höhenkammer gehabt. Der hat mir da ein paar Ätzes gegeben. Ich würde sagen, der Martin ist mein Ziehpapa, was die Höhe anbelangt. Nebenbei habe ich noch jemanden, den Hermann Buhl in Deutschland kontaktiert. Beide waren der Meinung, Gerrit, was du vorhast, das geht nicht. Und wenn man wer so eine Meldung gibt, natürlich interessiert es mich umso mehr. Und ich habe dann einen Höhengenerator, und jetzt sind wir am Punkt, jetzt komme ich auf deine Frage zurück, Thomas. Habe dann einen Höhengenerator in Salzburg gehabt, den ich zum Einsatz brachte. Da reden wir jetzt eben von 2004 und habe damals dann erstmals eben auch dann sofort einmal Generatoren aus Amerika bezogen. Und wenn mich als Profi das interessiert und dadurch Leistungssteigerung möglich ist, na, warum ist es dann nicht auch für den Hobbysportler attraktiv, der ja damals keinen Zugang zu solchen Systemen hatte? Und diese Systeme habe ich vermietet. Seither an diesen Geräten hat sich nichts verändert, aber da habe ich in Zukunft auch was im Bett.
Jetzt muss ich aber nochmal auffragen. Also der Generator, irgendwie kommt man vor, du weichst mal aus. Das Gerät, also Haus, ich habe eh schon ein Hölzel geworfen. Haus ist es, kannst du das mal vermieten, aber der Generator wird dann in eine Art Hülle, ich sage es jetzt Zelt, der Gerrit Klomser als Gerrit verleiht ja auch Zelte, in denen man diese Höhe simulieren kann. Also da steht dann der Generator drinnen und man kann in einem Zelt mit Hilfe dieses Generators die Höhe simulieren und halt auf 1000 Meter, 1500 Metern, 2000 oder auch höher schlafen oder trainieren. Oder wenn man drinnen schläft, vielleicht hat man eine Freundin, einen Partner, auch Sex haben, habe ich gehört. Also sind also Zelte mit Generatoren, die du vermietest. Sind wir jetzt am... Kommen wir jetzt langsam dorthin, oder?
Ja, absolut. Aha. Also wir treffen allmählich den Nagel auf den Kopf. Ja. Also der Generator macht nichts anderes, als wie Umgebungsluft ansaugen und dann separiert er Sauerstoff vom Stickstoff. Der Stickstoff, der wird immer ins Zelt geleitet und anteilmäßig, welchen Reiz ich provozieren will, Sauerstoffanteile hinzu. Und diese Generatoren sind an sich relativ dumm. Das heißt, die machen ja nur das, was der Anwender vorgibt, dass sie machen sollten. Das heißt, der Erfolg solcher Anwendung hängt immer vom User ab, was der damit dann tatsächlich auch macht.
Aber hat denn den Vorteil oder würde diesem dieser Trainingsphilosophie folgen, dem Höhentraining entsprechend, hoch zu schlafen und weiter herunter zu trainieren, oder? Ich schlafe also in einer simulierten Höhe, 1800, genau. 2000 Meter. Wenn ich jetzt beispielsweise im Burgenland wohnen würde und gehe dann auf der Höhe des Neusiedlersees trainieren und am Abend lege ich mich wieder ins Zelt.
Richtig.
Und wie lange sollte so etwas gemacht werden, jetzt für einen Profisportler, um wirklich eine entsprechende Anpassung körperlich zu erfahren?
Also wenn jemand keine Erfahrung mit Höhentraining hat, dann wird er ca. 250 Stunden simulierter Höhe zu Hause benötigen, um den vollwertigen, den maximalen Output durch Höhe zu erzielen.
Also ein
ganzes
Monat?
Oder ja, je nach Schlafverhalten des Anwenders.
Das aber täglich?
Ja, genau. Ja,
okay.
Mit Unterbrechungen, wenn jemand am Wochenende nicht zu Hause ist, dann ist es nicht dramatisch, ist es kein Beinbruch. Ich glaube, dass dorthin das Höhentraining meines Erachtens in Zukunft gehen wird, weil es einfach replizierbar ist. Es ist brutal umständlich, es ist sehr kostenintensiv, zeitintensiv, jetzt irgendwo terrestrisches Höhentraining zu machen. Ich schieße mir richtig gehend ins soziale Abseits, wenn ich jetzt einen Monat nach St. Moritz zum Beispiel müsste. Das ist eine Örtlichkeit, wo jeder weiß, dass da Höhentraining gemacht wird. Das kann man zu Hause eben machen. Man ist im selben Umfeld und die Verhältnisse sind einfach kontrollierbarer. Also ich glaube, dass das in 10 bis 15 Jahren wird niemand terrestrisches Höhentraining mehr machen, weil es viel zu umständlich ist.
Aber jetzt nochmal die Frage, wenn du dieses Equipment an jemanden weitergibst, der sich in einer Beziehung befindet, hat es dann eine soziale Komponente, sprich eine soziale Klammer, oder schießt er sich auch ins soziale Abseits, weil er im Zelt schläft und der Partner oder die Partnerin gerne auf so etwas verzichten möchte? Oder gibt es da dann Gemeinsamkeiten, dass man sagt, okay, ich teile jetzt mit dir die Höhe für die nächsten 30, 40 Tage?
Das war ein Businessmodell, das oder mein Businessmodell, dass ich diesen Aspekt ja nicht in Betracht gezogen habe. Ich dachte, das ist die Wunderwaffe für alle, nicht für alle Beziehungen, aber für alle Sportler, Profis sowieso, als auch ambitionierte Hobbysportler. Was mir nicht klar war damals, war, dass die Partnerinnen ja meistens, weil 99,8% sind männlich, wie stark die Damen mitreden bei solchen Dingen, habe ich fast ein bisschen übersehen. Ja. Aber man kann sich auch zu zweit natürlich ins Zelt legen, natürlich, klar.
Gut. Bevor wir da jetzt vielleicht zu sehr ins Detail gehen, und ich merke schon, diese Details willst du nicht gerne verraten. Eine Spezialität unseres Podcasts ist Musik. Du hast uns dankenswerter gleich 15 Titel mitgebracht, obwohl wir gesagt haben, wir können nur 3 spielen. Ist der Zeit geschuldet. Was dürfen wir als erstes hören, lieber Gerrit?
Jetzt muss ich lesen und schauen, wie man das richtig... Röksop, Monument, so in der Richtung, glaube ich.
Gone.
wir hörten jetzt von Gerrit Glomser Røyskopp, norwegische Band, die spielen das Genre elektronisch, Synthie-Pop, Trip-Hop mit dem Titel Monument. Gerrit, warum gerade diese Nummer?
Während der Musik habe ich gelächelt drüber. Ja, keine Ahnung, vielleicht deswegen, weil ich Paris-Roubaix nicht gewonnen habe, das Radmonument des Nordens.
Bist du gefahren?
Habe ich in den Beinen, ja.
Hast du in den Beinen? Welches Monument hast du noch in den Beinen? Ich meine jetzt Radmonument.
Alles bis auf Mailand San Remo. Aha. Und hätte in 91 fahren sollen, aber dann bin ich erkrankt.
Okay. Und das heißt, Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt, Lüttich-Bastogne-Lüttich, Mailand San Remo haben wir ausgelassen und die Lombardei-Rundfahrt. Das sind nach wie vor die 5 klassischen Monumente. Wir zählen mittlerweile auch Strade Bianchi hinzu. Ich glaube, das hat die Qualität und das Zeug, vielleicht ein 6. Monument zu werden. Jetzt rückblickend betrachtet, was war für dich das schönste Rennen von diesen Monumenten?
Ich würde schon sagen Paris-Roubaix. Mich haben sie ja immer ganz gerne als Lückenfüller da irgendwo raufgeschickt. Als Österreicher haben sie wahrscheinlich geglaubt, ich bin kalte Verhältnisse gewohnt, schlechtes Wetter, dem bin ich absolut Herr. Hat Spaß gemacht, war ein geniales Race, das ich nicht missen wollte und ich habe gar nicht gewusst, dass ich so gut über Kopfsteinpflaster fahren kann.
Das bist du damals für welches Team gefahren?
Skrinio Gerne hat es geheißen, 98 war ich im ersten Profijahr, glaube ich sogar.
Sehr schön. Wir haben ja in unserer Einleitung gesagt, unser Podcast Ride with Passion, die Welt und das Leben aus der Perspektive des Rennradlenkers. Ich nehme mal an, dass der Großteil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer deine Profi-Radsport-Karriere ja nach wie vor gut in Erinnerung hat. Du bist ja wirklich einer der erfolgreichsten österreichischen Radprofis gewesen. Ich möchte gerne ein bisschen bei diesen Abzweigungen bleiben. Du hast erwähnt, die Idee zum Generator und zum Höhenzelt ist von Martin Burtscher gekommen, als du in die Anden fahren wolltest. Warst du dann dort, in den Anden?
Genau, wir sind von Lima auf Meereshöhe sofort auf 5000 Meter hoch, innerhalb von 1,5 Tagen oder eigentlich sogar 24 Stunden. Und dann sind wir halt ja, quer durchs Hochplateau 3 Wochen gefahren.
Wo? Von Lima Richtung, runter Richtung Chile oder?
Landeinwärts, genau. Machu Picchu, Titicacasee, dann nach Chile hinein, über die Uyuni-Wüste drüber. Also sehr, sehr einprägsam.
Mit welchen Rädern?
Irgendwelchen Stahlrädern sollte irgendwas mit all dem Gepäck nämlich passieren, dass man es natürlich auch vor Ort schweißen konnte.
Sehr schön. Das war ja, glaube ich, eines so deiner ersten geplanten größeren Abenteuer und in der weiteren Folge sind ja andere dazugekommen. Es gibt da ein nettes Zahlenspiel, 8624, auch ein großes Projekt, das du gemacht hast. Was versteht man da jetzt?
8624? Relativ, ja.
Groß, ja, aber die Zahl ist groß.
Naja, es hat irgendwo natürlich auch einen Aspekt der Höhe mit sich, ja, oder trägt es in sich. 8000 steht für die Höhenmeter, die ich absolviert habe, 600 für die Kilometer, für die Wegstrecke, die zurückzulegen war und das in 24 Stunden. Und das Projekt war startend am Großvenediger runter über Udine nach Venedig.
Mit den Skiern runter vom Großvenediger oder zu Fuß?
Ergänzend wollte ich noch kurz hinzufügen und dann wieder zurück auf den Großvenediger.
Aha, okay.
Also ist schon ziemlich, ziemlich knackig. Das war vor 2 Jahren, dass ich das Projekt probiert habe. Ist kläglich gescheitert. Aber eher dann, weil es nichts offen hatte von Geschäften, wo ich hätte mich verpflegen können in Venedig, dachte ich nicht, ja, mitten in der Nacht. Aber ich bin oben gestartet und weil es natürlich sehr, sehr kurz ist von der Zeitspanne her, das zu bewältigen mit dieser Wegstrecke und den Höhenmetern, wie komme ich am besten runter vom Großvenediger? Ich bin damals mit dem Fatbike runtergefahren, mit dem Rad.
Mit dem Fatbike vom Großvenediger hinunter. Und das Radl selbst hinaufgetragen?
Ja, natürlich. So
ohne Sherpa.
So verrückt ist niemand, das mir abzunehmen. Ja.
Wahnsinn. Und vom Großvenediger mit dem Fatbike wohin hinunter? Auf die Osttiroler Seite, oder?
Die Johanneshütte. Ja. Unterhalb dort bin ich dann übersattelt aufs Rennrad und naja, das war es wieder.
Und dann mit dem Rennrad, wohin?
Weiter Venedig, dort wollte ich eigentlich, ich habe so viel Verpflegung gehabt, ich habe keine Begleitung gehabt, sondern Rucksack, ernährungsmäßig alles dabei. Dann wollte ich eigentlich mich verpflegen in Venedig und dann hat auf einmal alles zu gehabt. Und dann war ich energetisch derart leer. Ich wusste, wenn ich auch nur einen Meter weiter fahre, das sind immer so Zwischenetappen, die man gesetzt habe und Venedig war so eine. Und wäre ich weitergefahren, wäre ich elendig zugrunde gegangen. Da wäre ich mitten in der Nacht, hätte ich einen Kolbenreiber erfahren und dann wäre ich irgendwo auf der Landstraße gestanden im Finstern und hätte nicht mehr weiterfahren können. Also habe ich gewusst, ich muss so lange da unten bleiben, bis die ersten Geschäfte aufmachen, Nahrung zu sich nehmen und dann ist es halt weitergegangen. Ich habe ein Zwischenstück mit dem Zug zurücklegen müssen, wissend, dass jemand auf mich wartet, der mich dann über den Gletscher hinauf wieder zum Großvenediger bringt. Normal bricht man dann, oder ich brich gerne solche Sachen dann ab, aber wissend, dass jemand auf mich wartet, der mich begleitet, den kann ich dann nicht im Stich lassen, wenn der schon extra sich Zeit nimmt für mich. Naja, kurzerhand habe ich halt eine Wegstrecke mit dem Zug zurückgelegt. Völlig wurscht, super bunte Bilder, ein sehr intensives Erlebnis und ich will es nicht missen.
Und dieses, ich bezeichne es wirklich als großes Abenteuer, hat dann auch wieder am Großvenediger geendet.
Genau.
Aber halt diesmal zu Fuß oder wieder mit dem Fatbike hinauf?
Wir sind durchs Ahrntal hoch.
Okay.
Und also von einer anderen Seite rauf. Haben einen Gletscher queren müssen und der Großvenediger ist ja sehr, sehr spaltig. Auch von dieser Seite, da würde ich alleine drüber gehen. Und ja, nach 24 Stunden, wie gesagt, ich habe es nicht geschafft. Es waren halt dann irgendwie 30 Stunden, völlig wurscht. Ja.
Völlig plumps.
Interessiert niemanden und ich werde es ja, ewig mitnehmen.
Super. Das war vor 2 Jahren. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das ist jetzt 10 Jahre her, da bist du in Innsbruck aus der Altstadt gestartet zu einem grenzenlosen Abenteuer. Was hast du da gemacht? Wie hat das geheißen? Grenzenlos?
Grenzenlos Nahost.
Grenzenlos Nahost, okay.
Also ich habe das Projekt dann mit jemandem durchgeführt, das so in dieser Form nicht geplant war. Aber nach der aktiven Karriere hat es mich auch in die höheren Berge gezogen. Ich war dann am Alpamayo, spielerisch für mich. Also die Höhe, die tut mir relativ wenig.
Ja, bitte bei der Vorbereitung mit dem eigenen Equipment. Also, hätte mich jetzt überrascht, wenn du sagen würdest, die Höhe ist ein Problem für dich.
Hin und wieder bin ich nachlässig und ich mache natürlich nicht immer das, was ich selber auch dann vermiete. Aber ich weiß ja, dass ich brutal gut auf Höhe reagiere. Und wir hatten für den Alpamayo ja schon terrestrisches Höhentraining und Vorakklimatisieren. Das war ein Kinderspiel und dann sitzen wir halt auf 6000 Meter oben und überlegen uns mit dem Keck Stefan, einem Alpinisten, was wir denn als nächstes Projekt nicht machen würden. Und er hatte den Damerwand noch alpinistisch auf der weißen Landkarte. Und wie kommen wir dort hin? Und für uns kam nur das Rad in Frage, halt entsprechend, dass ich mich darum kümmere, dass wir mit dem Rad halt da runterkommen, nach Teheran und ein paar Meter weiter und eher, dass halt das Alpinistische annimmt.
Zu zweit unterwegs? Ich glaube, der Start war in Innsbruck, oder?
Der war in Innsbruck und wir sind zu zweit mit Rädern, mit Skitourenausrüstung.
Eben, die Ski habt ihr ja auf dem Fahrrad gehabt.
Genau,
ja.
Also das war wirklich im Alpin-Stil, ja, alles am Mann, was wir dann tatsächlich brauchen, ohne Begleitung, ja, halt ein paar Kilo Gepäck und so sind wir halt dann 5.500 Kilometer in 3 Wochen geradelt, um dann auf diesen 5.700 Meter hohen Berg zu fahren.
Sag mal kurz, wie seid ihr da gefahren? Über Kroatien, runter Richtung Istanbul?
Ungarn, Bulgarien, davor war noch Serbien, dann in die Türkei und dann waren wir eh schon.
Durch die Türkei durch?
Genau, quer durch. Und dann waren wir schon im Iran.
Erlebnisse? Man sagt ja doch, der Iran, ein wunderbares Land zum Reisen, eines der gastfreundlichsten Länder. Sagen mir Leute, die dort gewesen sind, auch auf so eine Art, also jetzt nicht irgendeine Pauschalreise gebucht zu haben, sondern wirklich individuell unterwegs gewesen zu sein. Wie war das? Und da diese Strecke von Istanbul an die türkisch-iranische Grenze ist ja doch eine weite Strecke.
Die Türkei überraschenderweise wunderschön, sehr, sehr spannend. Das war ja doch eine komplette Woche, die wir da durchgefahren sind. Diese Wegstrecke, wie lang dann vom Westen in den Osten sie es erstreckt hat, ich glaube, da waren wir sicherlich eine Woche unterwegs. Also so eine Dimension hat die Türkei und hat im Westen ein komplett anderes Gesicht als wie im Osten. Und ich weiß noch, dass damals ja Aleppo relativ ein Riesenthema war und wir hatten auch diese Flugzeuge patrouillieren sehen, weil eben da unten Kriegsgebiet. Und es gibt drei Grenzen von der Türkei in den Iran und wir wussten, die südliche Grenze, die wollen wir nicht nehmen, genau, um da halt eher auf der sicheren Seite zu sein und sind halt dann irgendwo mittig durch und dann sind wir im Iran und das ist ein wunderschönes Land, das ich jedem nur empfehlen kann, dorthin zu fahren, hat absolut nichts damit zu tun, wie es nach außen immer kolportiert wird. Also einfach erleben und sich selber ein Bild davon machen, weil es ist großartig.
Und dann seid ihr mit den Skiern auf den Damerwand, erfolgreich genau. Oben am Gipfel mit den Skiern abgefahren und die Heimreise dann mit dem Flieger von Teheran angetreten, oder?
Das haben wir uns dann nicht angetan, dass wir dann wieder dieselbe Wegstrecken zurückfahren. Das wäre Fahrt gewesen.
Gewisse Parallele zu 8624 nicht da, oder?
Nein, also so viel Vogel habe ich dann teilweise nicht, ja.
Ja, könnte ja sein. So, und jetzt noch eine Frage, wie habt ihr Unterkünfte? Habt ihr es auch mitgehabt, ein kleines Zelt oder habt ihr da fixe Unterkünfte angesteuert?
Ich habe Wegstrecken zurechtgelegt in etwa 200 Kilometer Tagesetappen. Und geschaut halt auf der Landkarte, wo gibt es Möglichkeiten zu übernachten. Und so haben wir das gelöst, ja. Wusste natürlich nie vor Ort, wo wir tatsächlich dann übernachten. Also auch das ein Riesenabenteuer, aber es ist alles gut gegangen.
Noch eine Frage, vielleicht interessiert das den einen oder anderen, weil wir haben einen Podcast mit jemandem gemacht, der ist mit seinem Sohn von Tirol nach Santiago de Compostela geradelt, den Jakobsweg mit sehr kleinem Gepäck. Ich meine, ihr habt die Skier mitgehabt, die Skischuhe und alles. Wie schwer war da das Gepäck auf dem Fahrrad?
16 Kilo exakt habe ich noch im Kopf mit Gepäckträger schon dabei.
Okay, machen wir wieder Musik, Gerrit. Da ist der Zettel, die von 15 auf 3 reduzierte Playlist des Gerrit Glomsers. Was hören wir als nächstes?
Indem ich doch 9 Jahre Profi so in der Richtung in Italien war, kommt was Italienisches, nämlich Luca Carboni, una grande festa.
Io ti dico lo so, papà, ci ho provato ma no, i tempi son duri per non avere il sorriso sul viso, ma che caldo che dammi una bomba, c'è la voglia di agosto che mi brucia nel petto, tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale, ma cosa te lo dico a fare, tu non vieni più su, vieni qua su, il mondo aspetta. Sono una grande festa. tristi per natura, ma il pop è qui per dimostrarci che non è poi così duro.
Luca Carboni, una grande fiesta. Klingt wie ein Profi-Radlfahrer. Luca Carboni, una grande fiesta.
Das ist das, ein großes Fest, was der Radsport für mich war. Und ich würde es sofort wieder machen.
Den Radsport?
Ja, absolut, ja.
Was war so dein schönstes Erlebnis?
Wenn ich da anfangen würde wahrscheinlich und du bohrst ein bisschen nach, dann wären wir nicht mehr fertig. Ja,
ja, aber jetzt so spontan. Was fällt dir ein? Das waren so die Höhepunkte.
Ich würde sagen, U23 Zeit vor Weltmeisterschaft in San Sebastian. Ich glaube, der 11. war es damals. Absolut unrealistisch für mich, weil ich ein genialer Allrounder war, aber kein Zeitfahrer. Und der 11. hat da leistungstechnisch doch herausgestochen.
Ich würde sagen, so, das sticht aus den vielen wunderbaren Erlebnissen, die dir der Radsport beschert hat, heraus. Also dieses beachtenswerte Ergebnis beim Zeitfahren.
Und noch eines.
Jetzt kommt's.
Genau.
Ich bohre aber nicht nach, ich wollte es nur, okay,
es können ja mehrere Dinge herausstechen, also nicht nur immer die positiven Dinge, sondern natürlich auch negative Sachen. Ob es negativ dann war, es war halt einzigartig auch in dieser Form, als ich die Österreich-Rundfahrt ja als Träger des gelben Trikots solche Magenkrämpfe hatte, in der Nacht beginnend, dass ich nicht wusste, wie überhaupt diese Etappe fertig nach Graz fahren. Und ich bin im Ziel kollabiert, hatte dann irgendwo 40 Fieber, also völlig ausgepumpt. Meine Teamkollegen haben mich überredet, die Etappe weiterzufahren, weil ich wollte schon längst absteigen. Und meine Mama ist dann aufs Podest gestiegen und hat mich würdig vertreten dort. Ja. Also auch das ist noch sehr lebhaft in Erinnerung.
Das war 2002 oder 2003?
Das weiß ich nicht mehr.
Aber in einem der Jahre, in denen du die Österreich-Rundfahrt gewonnen hast, im Trikot von Seiko, glaube ich, war das, oder?
Genau. Ja. Und dann habe ich 5 Liter, das werde ich auch nicht vergessen, 5 Liter Infusionen bekommen. Ich habe während der Etappe bei 36 Grad Außentemperaturen keinen Schluck trinken können, auch nichts essen können. Dann habe ich 5 Liter Infusionen, Kochsalzlösung bekommen, damit ich dann die Dopingkontrolle noch über die Bühne bekomme, weil sonst wäre natürlich Wasserlassen nicht möglich, ja, völlig dehydriert.
Und am nächsten Tag?
Als wäre nichts gewesen.
Nichts gewesen.
Und das war wieder eine grande
Fiesta.
Ja,
ja, das Carboni passt ja gut, oder? Wirklich ein großes
Fest. So schließt sich der Kreis.
So schließt sich der Kreis, ja. Und am nächsten Tag dann du selbst aufs Podium, um das gelbe Trikot wieder in Empfang zu nehmen und die Mama hat von unten applaudiert.
Und daran sieht man, wie schnelllebig der Sport ist. Ja, einen Tag so, einen Tag hopp, den nächsten Tag drop. Was heute ist, ist morgen vergessen und insofern ja, alles relativ.
Wunderbar. Gehen wir nochmal zurück in die Höhe. Du hast ja das so beiläufig erwähnt, auch ein Faible für den Alpinismus, Bergsteigen. Was war so der höchste Berg, den du bisher bestiegen, erklommen hast?
Alpe Maior mit 6000 habe ich ja schon erwähnt und das höchste war ein bisschen höher, 6,2 Island Peak.
Der so im Angesicht des Mount Everest. Mount Everest, ein Stichwort, seit geraumer Zeit gibt es also einen Wettbewerb, jetzt kann man halten davon, was man will, Everesting, oder? In einer bestimmten Zeit 8848 Meter zu erklimmen. Da ist uns zugetragen worden, dass sich der Gerrit Glomser für das Everesting ganz was Besonderes einfallen lässt.
Dadurch, dass ich ja nichts mehr trainiere und da mich nicht mit dem Besten matchen könnte, würde das Ganze ein bisschen ad absurdum führen, nämlich ich würde irgendeine Leistung definieren, ich sage einmal 100 Watt, das sind viele in der Lage zu treten und ich würde dann im Minutenrhythmus 100 Meter raufgehen, aber vom Sauerstoffgehalt her, bis ich halt oben am Everest bin auf 8800 und da hat man dann nur noch 7% Sauerstoffgehalt. Da geht mir dann, glaube ich, schon die Luft aus, ja.
Okay, ich muss jetzt wieder nachbohren. Also Equipment, Generator, Zelt, Gondel, Rohrfahrenbahn steht bei uns vor der Haustür. Wo machst du das dann? Im Zelt, in der Gondel oder?
Ich mache das in der Gondel.
In der Gondel.
Da setze ich mich rein. Ich würde das Ganze dokumentieren natürlich auch. Und ja, da fahre ich dann die 100 Watt durch. Es werden sich natürlich sämtliche Parameter verschieben. Ich werde nicht die Höhenmeter jetzt akkumuliert. Und das ist ja beim Everesting das Ziel. Die akkumulierten Höhenmeter 8848 so schnell als möglich zurückzulegen. Das würde ich wahrscheinlich auch noch schaffen, aber ich brauche doppelt so lang wie die Besten. Mhm. Und ich gehe halt einfach her und ich schraube die Höhenmeter rauf.
Aber jetzt unabhängig von der Zeit, körperlich machbar? Also wäre das möglich, mit diesen, sagen wir mal, kalibrierten 100 Watt auf 8800 Meter Rad zu fahren?
Ich weiß es nicht, ich lasse mich überraschen.
Also, ich mir dachte, du weißt das. Also, man startet das Projekt. Also, ein Projekt, eine Fahrt ins Ungewisse, oder?
Ja, eigentlich schon, aber es kann nicht viel passieren, weil der Rückweg ist ja ein sehr kurzer. Ich brauche nur vom Radl absteigen.
Genau, und dann bist du wieder, egal,
bin schon wieder da.
Und halt startest, ja. Genau. Und wann soll das stattfinden?
Naja, ich bin Jungpapa. Das raubt natürlich ein bisschen Zeit. Ich wollte es vor 2 Jahren schon realisieren. Liegt jetzt seither in der Schublade. Vor dem 50er.
Vor dem 50er. Ja, eh bald, oder?
Naja, und darum, ich werde ja auch nicht fitter.
Ja, das heißt in den nächsten...
3 Jahren.
2 Jahren, 3 Jahren, ja, oder?
So in der Richtung.
Okay. Jungpapa ist ein gutes Stichwort. Siehst du, das hätte man gar nicht aufgeschrieben gehabt, aber das ist natürlich ein großes Thema. Wie alt ist da die Kleine jetzt?
Unsere Prinzessin ist knappe 4.
Knappe 4.
Die Lilith und der Gustav wird, naja, 1,5.
1,5.
Kratzt er gleich mal an, ja.
Wie geht's da?
Naja, ich bin auf einmal fremdbestimmt. Das ist mir als Profi ja nicht wirklich gewöhnt. Ist schon eine andere Geschichte. Und seither weiß ich alle Mütter ja zu schätzen, was die leisten. Das ist weit höher einzuschätzen als wie jegliche Form einer Tour de France oder dergleichen. Das ist Kindergeburtstag, ja, würde ich meinen.
Sehr schön. Ich hoffe, dass sehr viele Frauen unseren Podcast verfolgen. Eine Lobeshymne auf alle Mütter. Kann ich da nur beipflichten?
Absolut, ja.
Das wahre starke Geschlecht, und wenn man sich dann auch einbringt in das Aufziehen und Begleiten von Kindern, sieht man erst, was da vollbracht wird.
Das ist ein Fulltime-Job und Fulltime, ja, 24-7 und Radlfahren als Profi, naja, wenn es hochkommt, im Schnitt vielleicht 4 Stunden pro Tag und dann ist der Spaß schon wieder vorbei. Ja, im Nachhinein betrachtet, natürlich werden großartige Leistungen immer kolportiert und kommuniziert nach außen, aber nichts im Vergleich zu dem, was Mütter leisten müssen.
Wie stark bringst du dich da ein?
50%.
50%?
Und dann leiden halt meine Projekte darunter, aber das ist ein notwendiges Übel und absolut kein Muss. Das ist ein Darf. Und das ist Luxus, wenn man solche Sachen machen kann. Ja.
Wunderbar, schöne Worte. Gerrit, also wirklich auch sattelfest in der Familie. Du hast BWL begonnen zu studieren, aber nicht fertig gemacht. Warum?
99, das war die erste große Landesrundfahrt, Giro d'Italia. Relativ jung, mit 25. Und ich bin in diesen 3 Wochen, glaube ich, 30 Jahre gealtert in der Richtung und ich wusste nur einen Ausweg aus diesem Tunnel rauszufinden, und das war der Kopf, mich geistig frisch zu halten, und das war meines Erachtens nur auf der Uni möglich, wo man halt geistig ein bisschen was erledigen darf. Das war der Grund, auf die Uni zu gehen. Dieses Ziel habe ich definitiv erreicht, bin aber halb Uni Studium durch, dann ausgestiegen, weil es mir einfach Wirtschafts-BWL zu weltfremd war.
Hätte jetzt eigentlich auch nicht gesehen. Gell? Wir kennen uns ja doch schon eine Zeit lang. Für mich warst du, man kann auch in der Gegenwart das sagen, sicherlich einer der, der intelligentesten Radfahrer und Sportler, die in Österreich mit ihrem Sport Karriere gemacht haben. War das ein Vorteil, auch einen klaren Kopf zu haben für einen Sport, den du jahrelang ausgeübt hast?
Du meinst, ob es smart ist, als
ja, ob
Athlet?
Ob es smart ist, smart zu sein.
Smart zu sein.
Ja, ja. Meine, jetzt gibt es die Smart-Trainer, aber ich sage, du bist ein smarter Typ, ist das ein Vorteil?
Würde ich nicht behaupten wollen.
Oder steht dann oft der Kopf im Weg?
War bei mir mit Sicherheit der Fall. Ich glaube, du hast das im Laufe des Gesprächs irgendwann einmal gesagt, talentiert. Ja, da gebe ich dir absolut recht, auch ja, was Höhe betrifft. Da habe ich genetisch halt etwas mitbekommen, da kann ich nicht einmal irgendwas dafür. Also danke an meine Eltern an dieser Stelle. Auch die können nichts dafür. Aber naja, zurück auf die Uni. Es ist meines Erachtens, wenn man zu viel überlegt, im Sport nicht sinnvoll. Ja? Also öfters ist einmal nur das einfache Tun, das weitgeschicktere. Aber da bin ich mir oft selber im Weg gestanden.
Das denken wir beide drüber nach. Machen wir dabei Musik. Wir haben noch einen Titel.
Und zwar Charlotte. Wie spricht man das aus? Thomas, hilf mir.
Gainsbourg.
Gainsbourg. Such a remarkable day.
Gainsbourg mit Such a Remarkable Day. Berühmte Eltern, die Charlotte, den Serge Gainsbourg, einer der bekanntesten französischen Chansonsänger, Musikproduzent, Filmproduzent, und die Mama, die Jane Birkin, eine englische, französische Schauspielerin. Und gemeinsam haben die Eltern einen Welthit gesungen, Je t'aime. Oder gestöhnt. Gesungen und gestöhnt, Je t'aime. Immer die Frage an unsere Gäste, warum sie mit dieser Musikliste zu uns kommen. Gerrit, warum die Charlotte? Die Charlotte Gainsbourg?
Einmal gehört und sofort in die Scheibe verliebt. Ist einfach melodisch und deswegen.
Verbindest du irgendwelche Erlebnisse, schöne Momente?
Ach, mein Gott. Wenn wir schon bei Luca Carboni waren und Bezug zu Italien, dann vielleicht ja, Tour de France damit, ja. Aber schon nicht mehr und nicht weniger.
Tour de France, auch ein schönes Stichwort. Wie oft gefahren?
Dreimal.
Dreimal? Dreimal zu Ende gefahren?
Natürlich nicht, ja. Nur einmal und zweimal kläglich gescheitert.
Aber mit beachtenswerten Etappenerfolgen.
Ja, immer wieder vorne mitfahren dürfen. Und ja, nehme ich natürlich so gerne mit und halte ich hoch in Erinnerung.
Auch da jetzt wieder die Frage, wenn mir davor gesagt, oder du hast gesagt, du möchtest das nicht missen, also die Entscheidung, Profi-Radsportler zu werden, verbindest du mit vielen wunderbaren Erlebnissen. Wir haben in der Einleitung gesagt, du bist ja alle drei Grand Tours gefahren, die Tour, den Giro und die Vuelta. Für dich da ein Vergleich zwischen diesen drei Rundfahrten?
Zu meiner Zeit, ich kann nur Vergleiche ziehen zu meiner aktuellen oder aktiven Zeit. Und die Tour de France ist meines Erachtens ein Marketing-Tool und die einfachste der drei Rundfahrten.
Die Tour de France.
Naja, damals ja, absolut. Jetzt ist es sicherlich anders. Zu meiner aktiven Zeit kontrolliert von US Postal. Und wenn ich mir die Rennen jetzt ansehe, die Charakteristik ist eine andere. Mitunter, das macht es schon spannender. Kürzere Etappen und das wird härter gefahren. Die Szenerie generell, das ja schon geändert hat. Es wird aggressiver gefahren. Es lässt auch das Material, das aggressivere Verhalten zu. Aber es war damals sicherlich das Einfachste der Grand Tours. Und das Schwerste würde ich eher tippen, Vuelta. Ja. Mhm. Kam mit der Flach. Und bei der Tour de France eiert man schon irgendwo eine Woche im Schnitt so im Flachen herum. Ja. Mhm.
Interessant, dass du sagst, irgendwie, oder du hast es damals so empfunden, die einfachere Variante im Vergleich zu den beiden anderen Grand Tours, vielleicht nur mal nachgefragt, aufgrund der kontrollierteren Fahrweise von einem bestimmenden Team oder vielleicht zwei bestimmenden Teams?
Genau, das war die Dominanz halt einfach von Lance Armstrong und seinen Vasallen, die es halt einfach ermöglicht haben, wenn man es sich angenehm macht, hat man schön im Feld mitfahren können und es hat nie wehgetan. Mhm.
Jetzt sage ich das nochmal, Gerrit Lomser, smarter Typ, immer jemand, der weit über den Tellerrand des Radsports hinausgedacht hat. Wo siehst denn du die Zukunft des Radsports? Ich meine, du hast gesagt, die Tour de France, eine riesen Marketingmaschinerie, ein Heiligtum der Franzosen, eines der größten Sportereignisse der Welt. Wo siehst du den Radsport hinpedalieren?
Gute Frage. Also aktuell ist sicherlich das Thema Gravel, das ja schon mitunter Einzug in den Profiradsport hält. Völlig unterbelichtet, vor Jahren noch, aber jetzt horrend stark im Kommen ist ja der Frauenradsport, wo viele Unternehmen auch auf den Zug aufspringen, weil es einfach nicht da gewesen natürlich, die Lernkurve eine sehr steile ist und auch die Werbepräsenz und da auch im Verhältnis ja noch billiger ist als der Radsport, wo der Radsport generell ja ein billiges Investment ist eigentlich für Firmen, weil da hat man ja die ganzen Akteure, die als Litfaßsäule auf den Landstraßen unterwegs sind und wo hat man das eigentlich? Jede Sportart ist ja irgendwo in seiner Sportstätte sehr einzementiert. Und keine bis auf Läufer oder Radsportler, dass sie eben nach außen gehen. Also von dem betrachtet, von dem Aspekt heraus, Radsport absolut billig. Ja. Mhm.
Kommen wir zum Finale. Ich möchte gern, wie haben wir gesagt, wir denken ein bisschen nach während der Musikpause. Wir waren davor bei deinem Studium, dass dir das wichtig war, auch den Kopf zu trainieren. Deshalb auch diese Zeit an der Universität mit einem abgebrochenen BWL-Studium. Ist es wirklich so, dass zu viel Nachdenken trotz viel Talent hinderlich sein kann, um die gewünschten Top-Leistungen zu erzielen?
Klar, Nachdenken hat immer auch mit Konsequenzen zu tun. Abwägen, links, rechts, rauf, runter, vor, zurück. in allen Ebenen und einfach tun. Und wenn man halt einmal gegen die Wand fahren sollte, naja, die Lernkurve wird eine brutal steile sein, dann lasst man es das nächste Mal und macht es besser. Scheitern ist absolut erlaubt. Fehler zweimal machen vielleicht ist auch denkbar, aber dann natürlich irgendwie soll man schon ein bisschen umdisponieren, ja, damit es dann kein weiteres Mal passiert. Also man will ja vorwärts kommen. Das heißt, natürlich überlegen, nachdenken, wie kann man es besser machen.
Jetzt rückblickend in deiner ja doch erfolgreichen Karriere, hättest du da manchmal gewünscht, weniger nachzudenken und einfach zu tun? Oder bist du da mit dir völlig im Reinen und sagst, ja, so ist es gewesen und ich bin trotzdem zufrieden mit dem, was mir gelungen ist?
Bin ich im weitesten Sinne des Wortes absolut. Ich wollte zwingend nach Italien, weil damals der Radsport in Italien einfach das Leben für mich dargestellt hat in dieser jeweiligen Sportart. Bin aber aufgrund deren nationalistischen Einstellung halt nicht sonderlich weit gekommen. Also da bin ich selbst als sehr guter Fahrer immer der Anfahrer gewesen oder der Wasserträger oder der Edeldomestik. Bereue es in keinster Weise, weil das einfach ein Leben war, das ich mir als Radsportler gewünscht habe. Vielleicht andernorts wäre es erfolgstechnisch weitergegangen, aber ich habe es ja schon erwähnt, es ist alles relativ und selbst wenn ich jetzt mehr gewonnen hätte, was würde das jetzt verändern?
Genau.
In Wahrheit nichts.
Nein, gar nichts. Du hast auch gelebt in Italien während dieser Zeit?
In Summe waren es 2 Jahre.
Wo?
In der Nähe von Treviso und Emilia Romagna.
Wunderbar.
Ja, absolut.
Letzte Frage, Gerrit. Unser Podcast heißt Ride with Passion. Ist ja auch sowas wie ein Lebensmotto, ein Statement unseres Teams. Was verbindest du mit Passion, mit Leidenschaft und wie wichtig ist diese Passion, diese Leidenschaft im Radsport und im Leben?
Leidenschaft ist absolut wichtig. Wenn man die hat, macht man etwas gern. Das betrifft den Sport als Ganzes. Das ist nicht mehr nur fokussiert auf eine Sportart, wie es damals der Radsport war, sondern alles, was ich draußen in der Natur machen kann, mache ich gerne und wird in Zukunft wieder natürlich mehr werden, wenn die kleinen Kids ein bisschen älter sind.
Ich sage danke. Wir sagen danke. Alban Ecker, Produktion, danke. Thomas Pop, Moderation. Danke, Gerrit.
Danke.
Das war Ride with Passion, der Rennrad-Talk. Erlebbar auf allen Kanälen, wo ihr eure Podcasts findet. Produziert von Ecker Media.